Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
Willkommen bei Bildung in Thüringen. Heute bei Radio Frei im neuen Jahr 2018. Im Studio sind heute für Sie Nadine Hübener
und Katja Nonn.
Ja, wir begrüßen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in diesem hoffentlich schönen, erfolgreichen, die ein oder andere Neuerung bringenden Jahr 2018.
Genau.
So ein paar Dinge gibt es ja, die tatsächlich neu sind, unter anderem das beitragsfreie Kita-Jahr. Das letzte Kita-Jahr ist also jetzt für die Eltern in Thüringen, die Kinder in Thüringer Kindertageseinrichtungen haben beitragsfrei. Das heißt, ich hoffe, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer bereits ihre Daueraufträge ausgesetzt haben, denn genau das hat der Bildungsminister empfohlen, diesen Schritt zu gehen, also bereits im Dezember Daueraufträge zu stornieren, Lastschriftmandate wieder einzufangen, damit gar nicht erst im Januar noch irgendwas abgebucht wird. Für diejenigen, genau, die ihr Kind im letzten Kita-Jahr haben.
Alle anderen bitte aufpassen.
Genau, alle anderen müssen weiterzahlen, denn wir haben noch keine gebührenfreie Bildung.
Leider
noch. Komplett für die Kita, aber wir haben den Einstieg. Das hat Rot-Rot-Grün für 2018 auf den Weg gebracht. Katja, fällt dir noch irgendwas ein? Was ist sonst noch neu in 2018?
Nee, so spontan jetzt aus dem Eck nicht.
Wir müssen uns überraschen lassen,
ja,
glaube ich.
Ich glaube,
Im März steht Tarifrunde für den öffentlichen Dienst an.
Genau.
Das fällt mir noch ein. Und ansonsten harren wir der Dinge, die uns die Thüringer Bildungspolitik dann da so bringen wird. Oder auch die Bundespolitik, auch da sind wir ja noch nicht viel schlauer.
Was wird kommen?
Was wird
kommen? Gibt es eine Regierung oder nicht?
Und vor allen Dingen, was bringt diese neue Regierung? Mhm. Welche Impulse wird es da auch für die Bundesländer, für die Kommunen geben?
Ja.
Deutlich geworden ist, sowohl im Wahlkampf als auch jetzt in den ganzen Phasen der Sondierung, dass auch der Bund erkannt hat, dass er eine stärkere Verantwortung für die Länder und auch für die Kommunen und Gemeinden übernehmen sollte.
Mhm.
Also es steht und fällt immer mit dem Geld. Aber es ist ein wichtiger Beitrag, den der Bund leisten kann und muss. Also von daher wird eine der spannenden Fragen sein, fällt das Kooperationsverbot in der Bildung oder nicht?
Das
wäre ein Meilenstein für die Länder und Kommunen, wenn das kommen würde. Aber da lassen wir uns überraschen. Mal sehen, wo wir Ende 2018 stehen, wenn wir ein Resümee ziehen der Thüringer Bildungspolitik. Gut, wir haben eine spannende Sendung. Was haben wir heute vor?
Ja, wir gucken uns zwei Sachen an. Einmal haben wir mit Stefanie Erben von den Grünen, der Landessprecherin der Grünen, gesprochen über den Landesparteitag beziehungsweise einen Bildungsantrag, den es dort gab, der sehr umfassend ist und auch das Bildungskonzept der Grünen dann nochmal detailliert beschreibt, was gewollt ist und wie auch die Umsetzung gedacht ist. Und dann haben wir uns noch eine Kampagne des Jugendroten Kreuzes angeguckt, die bundesweit läuft. Die heißt Was geht mit Menschlichkeit? Da haben wir auch nochmal drüber gesprochen mit Julia Gröbel und ja, werden uns das Ganze dann jetzt mal zu Gemüte führen.
Und los geht's. Wir begrüßen jetzt im Studio Frau Erben, Landessprecherin der Grünen Thüringen. Die Landessprecherin, haben wir im Vorgespräch auch schon kurz geklärt, ist die Landesvorsitzende der Partei Die Grünen Thüringen. Herzlich willkommen, Frau Erben, hier im Studio. Frau Erben, wir haben Sie heute hier eingeladen, weil es am 18. November letzten Jahres, also 2017, gab es den Landesparteitag der Grünen. Und es gab dort einen Bildungsantrag und einen ziemlich umfangreichen, der auch beschlossen wurde, also auf Zustimmung traf beim Landesparteitag. Warum braucht Thüringen jetzt einen solchen Bildungsantrag der Grünen?
Bildung ist ein wichtiges landespolitisches Thema und es wird derzeit, und das ist gut so, viel über Bildung in Thüringen gesprochen, weil da ja auch viele Entscheidungen zu fällen sind. Die Strukturkommission auf Landesebene hat mir Empfehlungen gegeben. Jetzt passieren wirklich viele Dinge im Bildungsbereich und da war es für uns Grüne wichtig, dass wir uns auch mal sehr intensiv parteiweit in der Basis mit diesem Thema auseinandersetzen und viele Bereiche dazu durchleuchten und sagen, was würden wir als Grüne an dieser Stelle sehr empfehlen.
Hintergrund dazu ist bestimmt ja auch, dass der Bildungsminister Helmut Holter Werkstattprozess initiiert hat. Also generell vorher gab es die Kommission Zukunft Schule, die sich mit der Situation in Thüringen beschäftigt hat. Jetzt die Werkstattprozesse, die in 2017 abgeschlossen wurden. Jetzt nochmal Unterarbeitsgruppen, die dann dezidiert Vorschläge erarbeiten sollen. Inwiefern sind da die Grünen beteiligt in diesen Unterarbeitsgruppen, die dann konkrete Maßnahmen kurz-, mittel- und langfristig empfehlen sollen, also so, dass auch Dinge, die im Bildungsantrag vorgekommen sind, sich dann auch wiederfinden?
Naja, letztlich sind wir in diesem Prozess immer nur am Rande eingebaut, aber natürlich auf Landesebene mit unseren Fachpolitikern bei dem ganzen Prozess beteiligt. Und wenn man sich überlegt, dass es ja auch an vielen Stellen kommunale Belange betrifft, also wir haben ja auch viele Kommunalpolitiker, die sich mit Schulen und Schulstrukturen beschäftigen, ist das auch der richtige Weg gewesen, die ganze Partei sozusagen mal in diese Diskussion einzubinden, weil sowohl auf Kreisebene als auch auf kommunaler Ebene sind das immer Themen, die jetzt wirklich auch Entscheidungen benötigen.
Rein von der Struktur her, wenn man sich den Antrag anguckt, würde ich mal als einen großen Punkt benennen, dort geht es um Schulstrukturen, also inwiefern kann man Bildungsqualität und schulische Selbstständigkeit in den jetzt vorhandenen oder neu zu denkenden Strukturen wiederfinden. Als Schlagworte dazu gab es auch den Bereich des Ganztags und der Gemeinschaftsschule in Thüringen. Was findet man dazu denn im Bildungsantrag der Grünen?
Ja, das ist nicht wirklich verwunderlich, dass uns die Gemeinschaftsschule als Idee schon lange begleitet und dass es die in Thüringen gibt, ist erstmal schon mal gut. Wir finden, dass man das ausbauen sollte, weil das auch eine wichtige Lösung sein könnte, wenn es um Schulstrukturen gerade in ländlichen Regionen geht, wo wir ja wissen, dass die Strukturen teilweise auch wirklich kompliziert sind, weil sie oftmals auch kleine Schulen betreffen, die perspektivisch immer problematischer sind. Und eine Gemeinschaftsschule bietet die gute Möglichkeit, gemeinsam Ahlinger zu lernen, was ein großes, wichtiges, grünes politisches Ziel seit langer Zeit ist und an einer anderen Stelle eben auch die Möglichkeit, mit Schulkooperation vielleicht auch Strukturen aufzufangen, die sonst alleine nicht funktionieren. Deswegen glauben wir, dass wir in jedem Landkreis mindestens eine Gemeinschaftsschule haben sollten. In den Städten ist das nochmal ein anderes Problem, aber das ist ja das Faszinierende daran, dass Bildungspolitik eben sehr unterschiedlich ist und in den Städten ganz andere Probleme hat als im ländlichen Raum.
Gibt es denn dazu konkrete Ideen, wie man die Etablierung von Gemeinschaftsschulen in den Regionen, in denen es bis jetzt noch keine gibt, Sie sprechen davon, Sie sagen, in jeder Region sollte es wenigstens eine geben, wie man denen so ein bisschen auf die Sprünge helfen kann in der Etablierung einer Gemeinschaftsschule?
Na, das ist in diesem Prozess jetzt sicherlich eine wichtige Weiche, die man stellen sollte auf Landesebene und diese Prozesse anzuregen, weil eine Gemeinschaftsschule zu begründen ist ja so gar nicht so einfach. Da fehlen ja oftmals auch die Möglichkeiten, dass das dann auch gelingt. Und natürlich hat das viel mit Personal zu tun. Das ist eine richtig große Herausforderung, vor allem für die Lehrerschaft, für die Menschen, die Schule ja auch verantworten. Ich habe das selber erlebt. Ich bin auch Kommunalpolitikerin und wir haben eine Regelschule, bei der eine Gemeinschaftsschule vielleicht eine gute Lösung wäre, weil in Rudolstadt, wo ich wohne, wir ungewöhnlicherweise auch sehr viel Platz mit dieser Schule haben. Wir hätten die Möglichkeit, das deutlich zu erweitern. Und da haben wir das mit dem als Schulträger in der Stadt sozusagen mit denen besprochen. Und da ist noch sehr viel Sorge. Das ist natürlich eine Herausforderung auch, um dieses neue System dann zu etablieren. Da muss es tatsächlich mehr Personal geben. Das ist ja angedacht und das sollte man verstetigen. Da sind wir ganz davon überzeugt, dass das wichtig ist, diese Personalstrukturen so aufzubauen und letztlich auch die Lehrerbildung und Weiterbildung so auszurichten, dass der Schritt zur Gemeinschaftsschule gelingen kann.
Im Antrag ist auch die Rede von einem Landesprogramm für Ganztagsschulen. Was kann man sich darunter jetzt vorstellen? Welchen Weg wollen da die Grünen gehen? Also im Moment haben wir vor allen Dingen offene Ganztagsschulen, zwar flächendeckend. Mhm. Das ist durchaus eine Errungenschaft der Thüringer Bildung, dass wir überall Ganztagsschulen haben, aber halt als offene. Und im Antrag selbst wird von teilgebundenen und gebundenen Ganztagsschulen gesprochen. Das ist ja schon auch nochmal eine andere Hausnummer, da die Freiwilligkeit ja verloren geht. Also die Schüler bleiben tatsächlich den ganzen Tag in der Schule, wählen sich also nicht in AGs ein und sind deswegen nur am Nachmittag da, sondern Schule findet den ganzen Tag statt und zwar auch im Wechselspiel von Unterricht und außerunterrichtlichen Angeboten. Welchen Plan hat da die Grünen? Wie sehen Sie Ganztagsschule in Thüringen in 2 Jahren?
Also bildungspolitisch sind wir davon überzeugt, dass das ein richtiger Weg ist. Dass dadurch die Schule einfach eine Struktur erhält, die viel Bildungsmöglichkeiten noch über den rein schulischen Lehrplan hinaus anbietet. Also das klingt jetzt so, als ob das mit der Freiwilligkeit eine große Hürde ist. Ich bin davon überzeugt, dass wenn so rhythmisierter Unterricht stattfindet, dass es also wirklich den Unterschied, auch den Pausen geben kann, die dann auch größer sein können, weil der Unterricht sich über den Tag verteilt, dass das für Kinder definitiv eine gute Lösung ist. Meine Tochter ist gerade in die Schule gekommen, in der ersten Klasse, und die ist in so einer Ganztagsschule. Und das geht ja auch nicht jeden Tag bis Nachmittag spät, in den späten Nachmittag, sondern das ist über die Woche ja unterschiedlich strukturiert. Also es gibt die Möglichkeit, am Nachmittag auch noch andere Dinge da zu organisieren, wenn Musikschule oder Sportvereine oder solche Sachen dann tatsächlich außerschulisch sind. Aber der Wunsch ist, die Ganztagsschule so zu etablieren, dass diese außerschulischen Angebote alle mit eingebunden werden können. Das ist eine Vernetzung, die der Schule auf jeden Fall gut tut. Wir sind davon sehr überzeugt. Das hat natürlich eine große Herausforderung, wenn man in den Bereich der Erzieherinnen und Erzieher schaut. Das wollen wir ausbauen, und da gibt es eben noch große Differenzen, auch wenn ich mal an die Bezahlung von Erzieherinnen und Erziehern denke. Die sind aus meiner Sicht erstaunlich schlecht bezahlt dafür, dass sie so einen sehr verantwortungsvollen Job machen. Und wir wollen da eben nicht nur Betreuung, sondern die ganze pädagogische Palette aufmachen mit multiprofessionellen Teams und vielen außerschulischen Angeboten, die wir lieber in die Schulen reinholen wollen.
Ich glaube, was den Erzieherinnen und Erziehern im Hort vor allen Dingen auf der Seele brennt, ich spreche bewusst vom Hort, weil die in den letzten 2 Jahren haben wir eine Entwicklung weg vom Ganztag hin zum Bereich Betreuung im Hort, sind die Stellenumfänge, also die Beschäftigungsumfänge der Kollegen. Auch die Bezahlung, klar, aber je geringer die Beschäftigungsumfänge sind, umso weniger hat man am Monatsende tatsächlich an Gehalt, was überwiesen wird. Also im Moment haben wir ja gerade die Situation, dass es eine Deckelung bei 60% gibt. Gibt es da eine Perspektive der Grünen? Welche Vorstellungen haben Sie? Welche Beschäftigungsumfänge brauchen denn die Kollegen in den Schulen, um tatsächlich den Ganztag zu gestalten?
Naja, eben die Kombination aus niedrigen Zeiten, also geringfügigerer Beschäftigung, nämlich diese 60% und sowieso nicht besonders praller Bezahlung, macht es wirklich schwierig, diesen Beruf attraktiv zu machen. Und das wollen wir ändern. Wir sind ja nicht sozusagen in der Situation, dass wir im Bildungsministerium irgendwelche Hebel umlegen. Das ist ja für uns eine politische Sache, das verhandeln wir mit unseren Koalitionspartnern, besprechen die Dinge, versuchen da Wege einzuleiten, dass es gehen kann, aber wir sind da nicht diejenigen, die das sofort verändern. Ich weiß, dass, worauf Sie anspielen, dass die Veränderung der Horte wieder auf Landesträgerschaft, dass das eine Diskussion war, die wir ja auch mitgetragen haben, haben auch uns nicht einfach gemacht. Das ist sicherlich eine schwierige Situation, vor allem in manchen Kommunen, in denen es schon eine sehr, sehr enge Kooperation mit diesen ganzen außerschulischen Angeboten gegeben hat. Das müssen wir langfristig wieder verändern. Wir müssen, glaube ich, den Menschen den Beruf so attraktiv machen, dass sie ihn auch gerne ausüben, weil das für die Kinder natürlich eine extrem wichtige Facette ist, dass eben es nicht nur um Betreuung, sondern wirklich um echte pädagogische Angebote den ganzen Tag über geht. Und dass das Zusammenspiel zwischen Pädagogen und Erzieherinnen und Lehrern und auch diesen ganzen Multiprofessionen, die wir sonst noch im Schulbereich glauben, dass man sie braucht, ein wichtiger Faktor.
Okay, vielen Dank. Ein weiterer Bereich im Bildungsantrag ist der Bereich demokratische und eigenverantwortliche Schulen fördern. Da insbesondere hat der Landesvorstand den Auftrag bekommen, also nicht nur der Landesvorstand, sondern auch die Fachabgeordneten und die Landesarbeitsgruppe Bildung, an diesem Thema dezidiert weiterzuarbeiten, insofern als dass sie auch einen Blick auf die Lehrinhalte in den Thüringer Schulen werfen sollen, unter dem Aspekt demokratische und eigenverantwortliche Schule, also insbesondere demokratische Schule, wie man Unterricht gestaltet mit Schülern, um das mehr in den Blick zu nehmen, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Das ist also, dass die Art und Weise, wie es bislang in den Lehrplänen thematisiert wurde, nicht ausreicht, sondern ein Mehr und ein Plus geben. So habe ich das richtig verstanden.
Ja, wir wissen natürlich, wenn wir irgendwo sozusagen in den Lehrinhalten sagen, da muss mehr passieren, muss man das ja irgendwo zeitlich woanders wegnehmen. Deswegen ist dieser Prozess einer, den wir in aller Ruhe diskutieren wollen. dass wir in unserem Antrag sozusagen darauf verweisen, dass wir es nicht, das ist nicht das Ende der politischen Diskussion bei den Grünen über Bildung, sondern das ist ein Auftrag, sich mit diesen Sachen weiter zu beschäftigen. Das steht da nochmal explizit drin, weil wir tatsächlich uns vor allem erstmal um die Strukturfragen in unserem jetzigen Papier gekümmert haben. Aber dass wir demokratische Schule an allen Bereichen etablieren wollen und dazu vielleicht auch Veränderungen im Lehrplan uns vorstellen könnten, das ist in den Diskussionen ganz klar geworden. Wir haben das ja wirklich sehr breit diskutiert. Das ist ja nicht ein Papier, was der Landesvorstand mal so nebenher geschrieben hat, sondern wir hatten einen langen Prozess schon im Vorfeld und hatten uns dafür entschieden, dass wir diese Lehrinhalte, die da noch in der Debatte sind, auf einen nächsten Prozess erstmal weiter diskutieren müssen, weil wir wirklich sagen, die Strukturfragen stehen gerade jetzt an. Dafür brauchen wir jetzt diese politischen Antworten. Und ja, wir können uns vorstellen, dass es politische Bildung in der Schule breiter etabliert wird, aber natürlich ist das Schulsystem extrem vielfältig und wir sagen jetzt auch nicht, das muss jetzt, was weiß ich, in der Klasse 5 bis 7 jede Woche zweimal kommen oder sowas, sondern der Prozess, wo passt das hin? Ist es nicht eigentlich vielmehr ein Querschnittsthema, was in alle Schulfächer gehört? Der ist noch zu führen und wir haben auch eine ganze Menge Lehrer und Lehrerinnen in unserer Partei, die sich in diesen Debatten ja auch vom Lehrstoff sehr, sehr gut auskennen. Und da haben wir gesagt, da wollen wir jetzt nochmal tiefer reinschauen. Wo passt das hin? Was müsste man vielleicht auch reduzieren deswegen an anderen Stellen?
Genau, da gab es ja drei Inhalte, die in dem Zusammenhang auch diskutiert wurden. Einmal das Pflichtfach politische Bildung, ein transkulturelles Lehrfach zum Thema Religion, Ethik und so weiter und auch die Stärkung gesellschaftswissenschaftlicher Fächer. Grundsätzlich finde ich erstmal das, was da an Inhalten so ganz kurz transportiert wurde, wahnsinnig wichtig. Ich hätte mir zum Beispiel in meiner Schulzeit auch gewünscht, dass Sozialkunde nicht nur eine Schulstunde in der Woche ist, sondern sehr viel mehr. Hab trotzdem viel mitgenommen, Gott sei Dank. Aber im Prinzip ist es wirklich wichtig, da wird ja auch davon geschrieben, dass wir lernen, miteinander zu leben, mit verschiedenen Kulturen, Religionen auszukommen, aber auch den Austausch zu fördern natürlich und eben auch die Reflexionsfähigkeit der Jugendlichen, der Kinder und Jugendlichen zu stärken, indem sie zum Beispiel auf politische Phänomene oder Äußerungen auch gezielt eingehen können, selbstständig denken sozusagen, lernen können, wenn ihnen irgendwie was erzählt wird, dass sie sagen können, ja Moment mal, das klingt jetzt aber sehr, gerade im Hinblick auf Radikalisierungstendenzen wurde davon geschrieben. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Gibt es da schon konkrete Inhalte oder ist das erstmal nur so eine Art Leitfaden, an dem dann weitergearbeitet wird?
Ja, das ist sozusagen ein Problemaufzeigen von Menschen, die in der Schule teilweise als Elternsprecher, aber eben auch als Pädagogen sagen, an diesen Stellen kommt es an meiner Schule, dort wo ich gerade Einblick habe, aus meiner Sicht zu kurz. Das ist natürlich auch dieser Heterogenität des Schulsystems geschuldet. Das liegt ja oft auch daran, wie Lehrer Akzente setzen und wo sie Schwerpunkte suchen. Wenn man zum Beispiel in diese religionskundliche Ecke schaut, es gibt Schulen, in denen, wir haben ja die Trennung zwischen Religionsunterricht und Ethikunterricht, es gibt Schulen, an denen funktioniert das aus meiner Sicht perfekt, dass man gemeinsam Dinge erkundet, dass Schüler lernen, dass das nicht nur das eine und das andere gibt, sondern dass es dazwischen auch Dialog braucht und um den Dialog zu führen, muss man ja auch das andere besser kennen. Und die Frage, die sich auch Teile unserer Partei stellen und über die wir noch ein bisschen debattieren müssen, ist, wie viel religionskundlichen Unterricht können wir schaffen, dass er wirklich überall flächendeckend da ist? Weil zum Beispiel die Kenntnis von anderen Kulturen und in dem Fall auch anderen Religionen ist so wichtig und ist sicherlich momentan an vielen Stellen noch defizitär. Was wissen wir denn schon über den Islam, der so vielfältig ist und der trotzdem aber für diese Welt momentan so wichtig ist, dass man verstehen kann, was sind denn bitteschön diese verschiedenen Strömungen und warum gibt es diese Riesenkonflikte auf der Welt? Wir sind ja davon heute erstmal sehr weit weg. Für uns ist, dass man sich um Glaubensfragen so streitet, dass es Kriege gibt und dass Menschen sterben, ja erstmal fremd. Um zu verstehen, dass das aber wirklich Gründe sind, über die wirklich diese Konflikte in der Welt diskutiert werden und denen auch ausgetragen werden, glauben wir, dass wir da doch deutlich mehr Informationen für Kinder aufbereitet brauchen. Und das kann klappen, wenn der Religionsunterricht perfekt gut organisiert ist und der Ethikunterricht und die sich da die Bälle zuspielen. Wenn das aber alles irgendwie so bei dem bleibt, was man glaubt, vermitteln zu wollen und das einfach ausblendet, dann blenden wir eine Realität aus. Und das soll ja in Schule bitte nie passieren, denn da hat sich so viel verändert in der Gesellschaft. Da brauchen wir wirklich ein paar neue Wege. Und die Akteure sind eigentlich auch bereit dazu. Und deswegen hatten wir gedacht, im Bildungsbereich kann man da mal schauen, wo man dann ansetzen sollte.
Also es gibt zum Beispiel ja den Ansatz der Uni Erfurt für die Lehrerinnenbildung an der Regelschule, dass diejenigen, die in den Ethikunterricht gehen, verpflichtend auch Seminare in der Religionswissenschaft besuchen müssen. Das heißt, die müssen immer so ein Basiswissen erwerben über die drei großen Buchreligionen, also Judentum, Christentum und Islam, machen auch vergleichende Seminare. Die haben da so ein gewisses Kontingent, was sie auch abdecken müssen, um einfach so ein Basiswissen mitzubringen. Ich glaube, das ist ja sicherlich auch noch ausbaufähig. Von daher finde ich den Ansatz, also aus meiner eigenen Fachperspektive, ich bin auch Religionswissenschaftlerin, sehr, sehr gut, weil ich finde, Wissen fördert ja dann auch die Toleranz und auch den Umgang miteinander. Und ja, es schafft auf jeden Fall Nährboden dafür, dass man sich austauscht, dass man miteinander auskommt auch.
Und da hat sich auch so viel verändert. Vor 20 Jahren war das ja tatsächlich viel weniger ein großes Thema. Und jetzt ist es aber wirklich an allen Stellen in unserer Gesellschaft wichtig. Und da finde ich es gut, dass es in der Ausbildung jetzt angefasst wird und da schon auch verstetigt wird. Und dann muss man schauen, wie kriegen wir das mit den Lehrern hin, die eben schon vor sehr langer Zeit ihre Grundausbildung hatten. Wie ist das im Fortbildungsbereich? Wie können wir da schauen, dass wir diese Brücke da überspannen können? Ich glaube, die Menschen, also auch gerade die Lehrer, sind ja sehr neugierig und wollen das auch vermitteln. Aber wie kann man solche auch konfliktbeladenen Stoffe gut vermitteln für Kinder speziell noch? Und da ist auch die Frage, wann passiert denn, wann passt denn das? Wir haben ja eine lange Zeit Schulbildung. Ist das etwas, was schon ganz zu Beginn anfangen sollte? Oder ist das etwas für größere Kinder? Auch diese Debatte müsste man in aller Ruhe mal führen.
Genau, das werden wir zumindest im Einstieg nach der Musik machen. Wir haben nämlich noch die großen Brocken Inklusion und Personalentwicklung. Wir spielen aber erst ein wenig Musik, nämlich Marc Bodino, Want to See Me Crying.
Voices in the atmosphere sing along endlessly, drowning out the motor cars. We look up to pick a star. Now the only thing that's left are spaces put there to forget. And I'm just too numb to feel the bodies on the battlefield. You won't see me crying. And if you peer into my head, darkness in the cold wet cave, crowding echoed voices call. You won't see through the wall. Prop scenes and movie queens, waking to your coding dream. Door to door you ask for more, peering through the golden scene. Now the only thing that's left are spaces put there to forget. Hiding any way to feel the bodies on the battlefield. Time moves slow when you're feeling low. We can on the day, hearts you carry on your own, wandering to find a home, waking into waters gleaming, realize that I was dreaming, always from the outside seeing, everything around me speeding. You won't see me crying, and if you peer into my head, darkness in the cold wet cave, crowding echoed voices call. You won't see through the wall. Time moves slow when you're feeling low. We can go where no one knows. No, you won't. Crying.
Widmen wir uns jetzt dem nächsten großen Thema innerhalb dieses Bildungsantrags der Grünen. Thüringen, beschlossen auf dem Landesparteitag Ende November oder Mitte November, am 18. November 2017, und zwar dem Thema Inklusion. Das ist ja ein Schlagwort, was durchaus die Gemüter bewegt. Zum einen die Pädagoginnen und Pädagogen in den Bildungseinrichtungen bewegt, aber zum anderen natürlich auch Eltern bewegt. Eltern, die auf der einen Seite ihre Kinder inklusiv beschulen lassen wollen, und zum Teil Eltern, die, da wo es durchaus Vorbehalte gibt, inwiefern das gelingen kann, in allen, zumindest in allen Einrichtungen. Es gibt ja durchaus auch Einrichtungen, die explizit inklusiv arbeiten und auch die dementsprechenden Rahmenbedingungen bereithalten. Aber wie sieht es aus mit Einrichtungen, bei denen es bis jetzt noch nicht der Fall ist? Wie muss man sich das jetzt als Position bei den Grünen vorstellen unter dem Schlagwort Inklusion?
Also Inklusion ist ein wirklich grünes Herzensthema, und an dem werden wir auch immer weiter denken und arbeiten. Und wir wollen auch, dass das gelingt. Wir wissen aber inzwischen, weil wir viele Menschen auch in der Praxis in Bildungseinrichtungen haben, dass es nicht mit einer politischen Ansage zu machen ist, sondern dass es vor allem darum geht, dass wir die Rahmenbedingungen so schaffen. Und da meine ich zum einen die baulichen, das ist wichtig, und jeder, der eine Schule vor Augen hat, weiß, Barrierefreiheit ist da nicht überall gegeben. Da werden wir weiter die Schulbauprogramme, die das Land hat, auch so weit ausstatten, dass die Barrierefreiheit gelingt. Da muss man Druck machen, weil das kann nicht sein, dass es irgendwo eine barrierefreie Schule im Landkreis gibt und dann werden die Kinder dahin gelenkt. Das ist nicht der Plan, sondern das sollte schon überall möglich sein. Aber neben der wichtigen baulichen Voraussetzung brauchen wir vor allem, damit Inklusion gelingen kann, die personellen Ressourcen. Sprich, wir brauchen mehr Pädagoginnen in den Klassen und wir brauchen multiprofessionelle Teams, die die unterschiedlichen Anforderungen dann gemeinsam stemmen können. Und was ich glaube oder was wir Grüne als auch steht auch in unserem Antrag nochmal postuliert haben, es ist eben auch oft eine Frage, dass wir uns das zu wenig vorstellen können, dass es gelingt. Und wir wollen den Schulen, die jetzt schon inklusive Bildung ermöglichen, die Rahmenbedingungen verbessern, und wir wollen auch davon erzählen, wo es gut gelingt. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir mal erzählen und aufzeigen können, die vielen, vielen gut gelingenden Beispiele, die es in Thüringen da schon gibt, wo alle ihr Bestes geben und dann zum Schluss für die Kinder wirklich eine echte Bereicherung an den Schulen ist. Das ist ja der Punkt. Wir wollen eben auch durch inklusive Schulbildung und diesen Möglichkeiten zeigen, dass die Kinder, die das gemeinsam erleben, auch bereichert werden. Dadurch, dass sie sehen, es ist alles möglich. Wir haben verschiedene Menschen in unserer Klasse und alle sind gemeinsam dabei, was zu lernen. Also der Effekt, der da entsteht. Deswegen ist es uns wichtig, dass wir das zeigen können an den Stellen, wo es gelingt. Und dort, wo noch die vielen Barrieren zu überbrücken sind, brauchen wir mehr Unterstützung. Und das ist unter Umständen eben, also ist ganz bestimmt mit mehr Personal verbunden, brauchen mehr Sonderschulpädagoginnen und Pädagogen, und die müssen wir auch in Thüringen ausbilden. Und wir brauchen in der Ausbildung der Lehrer generell die Möglichkeit, dass Inklusion einfach den ganzen Lehrplan mit durchzieht, dass das eben nicht von Fachleuten extern gemacht wird, sondern dass das für jeden Pädagogen eine Herausforderung ist.
Die eine Sache ist, dass man vielleicht ganz bestimmt auf positive Best-Practice-Beispiele in Thüringen hinweisen kann. Was man aber auch in Thüringen vorfindet, ist ja eine gegebene Struktur, wie größtenteils mit eigentlich inklusiv zu beschulenden Schülern verfahren wird, nämlich zum Beispiel die Förderzentren. Die kann man nicht einfach wegdiskutieren. Die sind da. Es gibt durchaus auch Kolleginnen und Kollegen, die in diesen Förderzentren arbeiten. Welche Idee gibt es dazu von den Grünen?
Also wir wollen denen auf jeden Fall Entwicklungsperspektiven geben, weil das ist natürlich eine Struktur, die auch schon da ist und die eben die Möglichkeiten hat. Also diese Möglichkeiten muss man erhalten. Die Leute, die da unterrichten, und auch die räumlichen Bedingungen. Es könnte eine Variante sein, die perspektivisch zu Gemeinschaftsschulen weiterzuentwickeln, dass die sich auch vom Schulprofil verändern können. Das ist etwas, was wir denken, und ansonsten mehr Kooperationen von den Leuten, die da vor Ort mit besonderen Fachkenntnissen ausgebildet sind und die dann in den Inklusivschulen ringsrum auch tätig sind. Also wir wollen das nicht, diese Struktur beenden, weil es auch eine wichtige Struktur in diesem Land ist. Die Wahlmöglichkeit für Eltern und Schüler und Lehrer ist natürlich auch eine wichtige. Und unser Hauptaugenmerk wird aber darauf liegen, dass wir in den anderen Schulen inklusive Möglichkeiten schaffen. und da wirklich auch Energie reinsetzen und Geld und Personalressourcen und eben auch im Schulbauprogramm mal richtig Dampf machen, dass die Barrierefreiheit gelingt.
Sie haben das Personal gerade schon angesprochen. Auch dazu gibt es Ausführungen im Antrag selbst, wie Personalentwicklung perspektivisch für die nächste Zeit gedacht werden muss. Wir haben überalterte Kollegin, also da ist die Tendenz auch klar, wann diese Kollegen in Rente gehen werden. Und es ist über Jahre gab es keine Neueinstellungen im Schulbetrieb. Von daher fehlt eine bestimmte Alterskohorte, die dann die Kollegen auch ersetzen müsste, wenn die dann in Rente gehen. Wir haben einen hohen Langzeiterkrankungsstand bei den Thüringer Lehrerinnen und Lehrern. Welche Impulse wollen Sie da als Grüne in Thüringen setzen?
Also das, was jetzt die rot-rot-grüne Landesregierung macht, das ist tatsächlich extrem wichtig. Also Leute einzusetzen, wirklich Stellen auch zu schaffen. Wir haben das auch in Größenordnung, auch in diesem jetzig diskutierten Doppelhaushalt gemacht. Wir können natürlich nicht die Vergangenheit verändern, sondern wir können jetzt nur in die Zukunft schauen und mehr Lehrer einstellen, bessere, attraktivere Bedingungen schaffen. Das hat man ja mit der Verbeamtung von Lehrern jetzt auch gemacht. Da sind wir Grüne tatsächlich immer ein bisschen skeptisch geblieben, ob das jetzt der alleinig glücklich machende Hebel ist. Aber wenn es dazu gelingt, dass Menschen in Thüringen auch als Lehrerinnen und Lehrer arbeiten wollen, dann ist das jetzt eine Möglichkeit, die es jetzt hier gibt. Wir wollen die Ausbildung verstärken. Also wir wollen auch, dass die Menschen, die sich in Thüringen zu Lehrerinnen und Lehrern ausbilden lassen, dass die dann auch hier bleiben. Aber den Generationswechsel, den können wir jetzt nur mit vielen Überbrückungsmaßnahmen auch unterstützen. Wir haben ja zum Beispiel gesagt, dass es ein Seiteneinsteigerprogramm geben soll. In Mangelfächern wollen wir möglicherweise Landesstipendien auflegen. Also wir wären dafür und wir würden das politisch unterstützen, dass wir die Mangelfachsituationen, die es in Thüringen ja durchaus gibt, in Blick nehmen und da Anreize schaffen, dass diese Fächer besonders attraktiv werden, dass man die studieren kann, hier und dann eben auch hier bleibt und eben mit den Seiteneinsteigern. Ich glaube, das ist eine Variante, eine wichtige, aber wäre besser gewesen, vor 10 Jahren das zu verändern. Das können wir nur nicht. Wir können jetzt nur nach vorne gucken.
Ja, was die Grünen aber durchaus verändern können, nämlich gemeinsam mit ihrer Regierung, wir haben in Thüringen ja Rot-Rot-Grün, ist das Thema Besoldung landesrechtlich so zu regeln, dass der Beruf für alle Schulformen attraktiv ist. Also was man im Moment gerade raushört, ist, dass es dass insbesondere die Gemeinschaftsschulen dort in den Blick genommen werden, dort attraktive Bedingungen vorherrschen sollen. Eine Gemeinschaftsschule hat ja die Besonderheit, so würde ich es mal nennen, dass dort Grundschullehrkräfte, Regelschullehrkräfte, Gymnasialkräfte innerhalb einer Schulform beschäftigt sind, aber sehr unterschiedlich bezahlt werden, weil sie nämlich besoldungsrechtlich in einer bestimmten Besoldungsgruppe oder tarifrechtlich in einer bestimmten Tarifentgeltgruppe dann eingruppiert werden. Es würde also auch zur Attraktivität beitragen. Das ist jetzt die Sichtweise von Verbänden und Gewerkschaften, das weiß ich auch, aber das auf ein gleiches Niveau zu heben, und zwar für alle.
Da werden ja jetzt Schritte gemacht. Und zwar werden gerade die Regelschullehrer in der Besoldung angehoben. Das ist notwendig gewesen. Das wird jetzt gerade politisch vorbereitet und wird sicherlich auch umgesetzt werden. Wir können, im Bildungssystem sind eine Menge Dinge zu tun. Und wir können jetzt nicht sagen, mit einem Handstreich, also auch wir als Grüne können das sowieso nicht, weil wir die politische Verantwortung im Bildungsministerium ja nicht direkt haben, sagen wir ändern das jetzt alles. Tatsächlich ist es vor allem in den Gemeinschaftsschulen, da fällt es so richtig ins Auge, die große Ungerechtigkeit, dass die Pädagogen, in welchem Schulsystem auch immer sie sozusagen gestartet sind, so unterschiedlich bezahlt werden. Und in der Gemeinschaftsschule, wenn die dann auch in einer Klasse verschiedene Unterrichtsniveaus unterrichten sollen, was ja die Idee einer Gemeinschaftsschule ist und was eigentlich auch das Faszinierende ist, also jeder Schüler ist in dieser Klasse und wird so gefördert, wie es seinen Möglichkeiten entspricht und kann auf den Abschluss hinaus lernen, der ihm möglich ist, und zwar zu jeder Zeit, nicht in der 4., 5., 6. Klasse, sondern immer weiter. Und das ist eine Herausforderung für die Pädagogen. Und das ist zum einen pädagogisch, also wirklich was, worauf wir sie vorbereiten sollten. Wir brauchen also Lehrer, die auf Gemeinschaftsschulen ausgerichtet unterrichtet werden. Und dann müssen wir dieses unterschiedliche Bezahlen angleichen.
Da das aber so verhärtet ist, also das sind ja extreme Sprünge, die da sind, wird man das nicht mit einem Handstreich machen können. Wir werden da sehr gesprächsbereit, auch über ein modernes Besoldungsgesetz zu reden. Darauf, das haben wir auch geschrieben. Das kostet unter Umständen eine ganze Menge Geld. Da muss man mal wirklich drüber nachdenken, wie kann man das in diesem Bildungssystem so einsetzen. Wir haben auch geschrieben, das ist wirklich auch eine grüne Grundhaltung, einfach immer nur mehr Geld ins Bildungssystem kann nicht die Idee sein. Wir müssen uns auch Gedanken machen, wie können wir das gut und effizient einsetzen. Und dann sind wir wieder bei dem Anfang unserer Debatte Schulstrukturen. Wir leisten uns in Thüringen ein sehr kleingliedriges Schulsystem, das nicht an allen Stellen optimal funktioniert. Und deswegen sind diese Prozesse, die wir in Thüringen jetzt machen, auch so wichtig. Wir müssen wirklich über Schulstrukturen, Schularten, Schulformen reden.
Frau Erben, aber nochmal ganz, ganz direkt gefragt. Sind die Grünen für A13 für alle?
Das müssen Sie nicht uns fragen, sondern das müssen Sie tatsächlich die Finanzministerin fragen. Das ist tatsächlich eine Frage, also wenn wir es einfach machen könnten, wären wir da sicherlich gesprächsbereit, weil das wichtig ist. Und wir können eigentlich uns diese Unterschiedlichkeit im Klassenzimmer nicht leisten, weil die auch letztlich ja für die Schüler nicht klug ist. Weil wir brauchen best ausgebildete und hochmotivierte Pädagogin in allen Altersphasen der Schule. Aber wir haben ein Besoldungssystem, das nicht dieses Schulsystem momentan adäquat abbildet. Die Gemeinschaftsschule ist da eigentlich quasi nicht vorgesehen. Und deswegen müssen wir über dieses Besoldungsgesetz reden, diskutieren und mit der Finanzministerin und mit allen Beteiligten an diesem Bildungsprozess verhandeln.
Dann hoffen wir mal, dass die Finanzministerin diese Hausaufgabe gehört hat und mit auf den Weg nimmt für 2018. Die Gewerkschaften haben ja erreicht, dass es für die Regelschullehrer eine erste Anpassung in 2018 geben wird. Eine halbe Zulage zur A13, also um die Differenz der A12 zur A13, wird also um die Hälfte minimiert. Ein zweiter Schritt ist gerade noch nicht absehbar, diesen zweiten Schritt zu terminieren, war der Finanzministerin bislang nicht möglich, aber vielleicht sind das genau die Diskussionen, die wir in 2018 führen müssen, in dem Voranbringen des Gemeinschaftsschulgedankens, der Attraktivität des Lehrerberufs, wie man demnach auch diese Besoldung angehen muss, damit Thüringen attraktiv bleibt. Frau Erben, ich bedanke mich. Ich glaube, wir konnten unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen tiefen Einblick in die grüne Seele im Bereich Bildung ermöglichen. Ich hoffe, dass Ihnen das Spaß gemacht hat, auch das ein oder andere Mal hier einem öffentlichen Publikum, einem anderen, nämlich dem Erfurter Bürger-Zuhörer-Publikum kundzutun.
Sehr gern.
Und ich würde mich freuen, wenn wir dieses Interview in 1-2 Jahren nochmal führen und einfach auch nochmal drauf gucken, okay, was hat sich jetzt verändert, was konnten die Grünen positiv mit anstoßen oder und auf welche Perspektive haben sie vielleicht verändert? Muss man Dinge vielleicht doch nochmal anders denken. Vielen Dank, Frau Erben.
Gerne, das machen wir.
Danke. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit ein wenig Musik und zwar Sarah De Carlo mit Invasion. Und nach diesem Titel beschäftigen wir uns mit der aktuellen Kampagne des Jugendrotkreuz. Dazu haben wir ein Interview geführt mit Julia Gröbel, stellvertretende Landesleiterin des Jugendrotkreuz Thüringen.
Thank you.
Bildung in Thüringen.
Sie können die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei, www.radio-frei.de und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft www.gew-thüringen.de.
Am Telefon haben wir jetzt Julia Gröbel, stellvertretende Landesleiterin des Jugendrotkreuz Thüringen. Herzlich willkommen, Frau Gröbel.
Hallo.
Und zwar wollten wir gerne mit Ihnen sprechen bezüglich einer Kampagne, die das Jugendrotkreuz seit einer gewissen Zeit, dazu werden Sie bestimmt gleich noch was sagen, initiiert hat, nämlich die Kampagne Was geht mit Menschlichkeit? Was meint das? Was will das Jugendrotkreuz an der Stelle erreichen?
Ja, also Menschlichkeit ist für das Deutsche Rote Kreuz und natürlich dann auch für uns als Jugendverband des Deutschen Roten Kreuzes natürlich mit so das sozusagen der wichtigste Leitsatz, den wir haben. Also wir haben verschiedene Leitsätze, 7 an der Zahl, und Menschlichkeit ist quasi der an erster Stelle steht, der so alt ist wie das Rote Kreuz an sich, also über 150 Jahre, weil das der Grundgedanke ist. Aber trotzdem ist es natürlich so, selbst wenn man so eine Begrifflichkeit wie Menschlichkeit hat, die uns eigentlich immer begleitet, dass wir trotzdem denken, manchmal muss man das vielleicht einfach wieder mal ein bisschen auffrischen. Also wieder mal das Thema Menschlichkeit beleben, wieder mal sich bewusst machen, was heißt Menschlichkeit eigentlich? Und das ist das Ziel quasi, was wir jetzt mit der Kampagne verfolgen. Was geht mit Menschlichkeit? Die wird uns bis 2019 begleiten, 3 Jahre. Das ist immer so der Schnitt, den die Kampagnen haben. Genau, und es gibt eben unterschiedliche Ausrichtungen. Also wir fangen jetzt an, dass wir schauen, es gibt sozusagen, jetzt sind wir im Ich-Jahr. Also was bedeutet Menschlichkeit für mich? Also was sind Werte, die mich menschlich machen? Was sind Werte, die mir wichtig sind als Mensch? Weil wir einfach denken, ich muss ja erstmal wissen, sozusagen, was mein eigener Standpunkt ist, damit ich möglicherweise meine Auffassung von Menschlichkeit auch an andere sozusagen vermitteln kann oder mit ihnen darüber diskutieren kann. Und dann sind wir im 2. Jahr der Kampagne, das ist das Du-Jahr, wo es also darum geht, dass wir fragen, und was bedeutet denn Menschlichkeit für mein näheres Umfeld, für mein Gegenüber? Und wenn wir die Frage sozusagen für uns geklärt haben, dann gehen wir dann ins Jahr 2019 mit dem Wir-Jahr, wo es also darum geht, das, was man für sich persönlich und mit dem Umfeld diskutiert hat, auch in die Welt zu tragen. Genau, das ist so der Plan, den wir haben mit der Kampagne.
Ja, Frau Gröbel, Katja Nonn hier. Ich bin die Co-Moderatorin von Denner, Dean Hübner. Und ja, ich weiß nicht, wir hatten ja ganz am Anfang gesagt, dass wir uns duzen wollen, das gewerkschaftliche Verbandsdu sozusagen. Ja, ich habe generell da mal eine Frage. Also ich habe mir jetzt mal die Kampagne ein bisschen angeguckt, und da geht es jetzt im Ich-Jahr ja auch darum, gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen sozusagen diese Themen zu erarbeiten. Und dazu gab es ja diese Methodenkoffer und diese einzelnen Methoden. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Wie ist das so entstanden, der Gedanke? Das ist ja auch ein sehr schönes Konzept, dass Jugendliche an dieser Erarbeitung beteiligt werden. Das ist ja immer ganz wichtig, dass Jugendliche eingebunden werden, damit sie dann noch später was anfangen können. Wie ist diese Kampagne jetzt in diesem Jahr gedacht?
Also diese Kampagne ist ein bisschen anders als die wir in den vergangenen Jahren hatten. Das ist dieses Jahr, also diese Kampagne ist eine Mitmachkampagne. Also wir haben uns ganz bewusst als Verband dafür entschieden, dass wir nicht wie in den Jahren davor einfach alles, was die Kampagne macht oder was sie machen soll, sozusagen vorgeben, sondern wir möchten gern, dass sozusagen die Kinder und Jugendlichen mitarbeiten können. Deswegen ist es eine Kampagne, die ganz viel auf sozialen Medien zum Beispiel basiert, also viel über Facebook, viel über Instagram, weil wir uns natürlich auch bewusst sind, die Kinder und Jugendlichen verändern sich. Und auch wenn wir ein sehr alter Verband sind, wir müssen natürlich mithalten und müssen genau da sein, wo Kinder und Jugendliche heute auch sind. Und das ist nun mal, muss man einfach sagen, ganz viel das soziale Netz. Und deswegen war so ein bisschen die Idee, eben nicht einfach steif alles vorzulegen, sondern dann auch zu sagen, wir machen solche Aktionen, wo jeder irgendwie mitmachen kann, wo jeder sozusagen was Gutes tun kann, das posten kann, mit dem Hashtag Was geht mit Menschlichkeit versehen kann und so einfach Teil eines großen Ganzen ist. Nichtsdestotrotz ist es natürlich für so einen großen Verband, wir haben ja quasi auch von der Ortsebene bis zur Bundesebene sind wir ja vertreten. Trotzdem ist es wichtig, dass man so ein paar Methoden einfach vorgibt, um so einen Anstoß zu geben. Das kann natürlich auch sehr schwierig sein für jemanden, der zum Beispiel eine Gruppenstunde ehrenamtlich mit Kindern quasi verbringt, denen das Thema Menschlichkeit nahezubringen. Muss man sagen, wie gesagt, wir sind ja wir stehen ja sozusagen eigentlich nur aus Ehrenamtlichen, die einfach nebenbei auch arbeiten. Da ist es schon schön, dass man so einen Methodenkoffer quasi hat, wo einfach noch so ein paar Tipps drin sind, wie kann ich denn ein Thema angehen. Also so eine Methode, die ich total schön finde, ist zum Beispiel, dass man sich mal sozusagen in der Gruppenstunde, dass man mal so ein paar Fragen stellt, die irgendwie mit Menschlichkeit zu tun haben. Also zum Beispiel, wer hat heute schon jemanden ein Kompliment gemacht? Und dann stehen die Leute, die das gemacht haben, eben auf und dann erzählen ein bisschen darüber. Oder wie habe ich heute schon einem anderen Menschen geholfen zum Beispiel? Also das finde ich, das ist so eine kleine Methode, aber ich finde das schön und da kann man eben mit Kindern und Jugendlichen auch sehr schnell, sehr einfach ins Gespräch kommen. Weil vielleicht nicht jeder gleich sieht, wenn ich was Gutes gemacht habe, dass das eben auch menschlich war und dass das schön war, dass ich das gemacht habe. Viele Menschen zum Beispiel nehmen das gar nicht wahr, dass wenn man jemandem ein Kompliment macht, dass das schon eine Leistung ist und dass das auch eine Form von Menschlichkeit ist. Eine kleine, aber ich sag mal so, am Ende sind es ja die kleinen Gesten sozusagen, die dann zum Großen und Ganzen führen.
Julia, fällt dir jetzt noch was anderes ein aus dem Jahr 2017, dem Ich-Jahr, an öffentlichkeitswirksamen Aktionen, die unter dem Deckmantel dieser Kampagne gelaufen sind? Einfach für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie nochmal eine Vorstellung davon bekommen, wie ihr öffentlich geworden seid mit eurer Kampagne.
Also wir haben zum Beispiel einen Teil der Kampagne sozusagen, dem haben wir schon ein bisschen vorgegriffen. Und zwar haben wir angefangen, wir haben die Aktion Rote Hand jetzt das zusammen mit der Kriegsgräberfürsorge. Und diese Aktion Rote Hand, die zum Beispiel wendet sich gegen Kindersoldaten. Und die Idee ist es, dass sozusagen jeder, der möchte, einen roten Handabdruck abgibt. Und diese roten Hände, die haben wir jetzt im vergangenen Jahr gesammelt in Thüringen. Und das Ziel war sozusagen mit diesem Handabdruck, den jeder Einzelne quasi gibt, das große Ganze zu erschaffen und ein Zeichen zu setzen. Und wir hatten uns vorgestellt, dass sozusagen, das war so unsere Idealvorstellung, dass wir vielleicht so 2000 Hände am Ende vielleicht an den Ministerpräsidenten in Thüringen übergeben können als Zeichen gegen Kindersoldaten. Diese Aktion zum Beispiel ist aber weit besser gelaufen, als wir uns das je hätten erträumen können. Wir sind jetzt inzwischen bei mehr als 6500 roten Händen, die wir quasi gemeinsam mit unserem Partner gesammelt haben. Und das ist natürlich wirklich ein Zeichen, das ist wirklich, also da sind wir auch aufgefallen mit dieser Aktion. Die lief in Thüringen. Wir haben von überall her quasi Hände bekommen, rote Hände. Das war schon, ja, ich glaube, da haben wir uns wirklich, ja, waren wir einfach total überrascht, wie gut das gelaufen ist.
Das ist auch eine sehr schöne Aktion. Hat denn die Übergabe eigentlich schon stattgefunden, nur mal so nebenbei?
Die Übergabe hat schon stattgefunden. Ja, okay. Die war schon, ich glaube, vor einem Monat, genau.
Ah, okay. Ach, verdammt, das habe ich verpasst. gut, ich habe aber noch mal eine andere Frage. Du hast ja gesagt, also ihr macht die Methoden mit den Kindern und Jugendlichen zur Erarbeitung. Was bedeutet eigentlich Menschlichkeit jetzt für mich ganz persönlich? Also dieses Jahr im Ich-Jahr. Und da hätte ich einfach mal eine Frage zum Einsatz. Wo genau kommt das jetzt zum Einsatz? Du hattest vorhin gesagt, da sind überwiegend Ehrenamtliche. Gehen die quasi in die Schulen oder machen die das im Rahmen der Jugendverbandsarbeit bei euch? Oder wie genau läuft das ab? Werdet ihr da auch konkret angefragt zum Beispiel? Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
Also wir sind natürlich an ganz vielen Stellen unterwegs. Also das, was eigentlich, sag ich mal so ganz ursprünglich, das Jugendrotkreuz ausmacht, wir sind wie gesagt in den Ortsverbänden, in den Kreisverbänden vom Roten Kreuz vertreten für die Kinder und Jugendlichen. Und dort gibt es traditionell eigentlich fast überall die sogenannten Gruppenstunden, wo sich also unsere jungen Ersthelfer so einmal in der Woche meistens treffen, zusammen Erste Hilfe lernen und natürlich sozusagen auch alles, was das Rote Kreuz ausmacht. Also zum Beispiel eben das Thema Menschlichkeit, aber auch alle anderen Grundsätze. Wir sind da ja auch sehr, sehr facettenreich, was genau das Rote Kreuz quasi ausmacht. Das ist so eigentlich das Traditionelle. Und natürlich in solchen Gruppenstunden muss man natürlich auch solche Themen wie Menschlichkeit irgendwie vermitteln können. Und da ist so eine Kampagne einfach nochmal ein neuer Anstoß, weil klar, die Inhalte sind da und die verändern sich im Grunde, wenn man über die Jahrzehnte guckt, die Inhalte, die wir als Jugendrotkreuz vermitteln, die verändern sich ja nicht. Aber wie ich vorhin schon quasi angedeutet habe, wir müssen natürlich gucken, dass wir beim Rüberbringen, beim Vermitteln dieser Inhalte, dass wir da nicht stehen bleiben, sondern eben an den Jugendlichen dranbleiben. Das ist eben jetzt der Versuch mit der Kampagne, dass wir also in den Gruppenstunden auch diese neue Form, diese Mitmachkampagne, dass wir die da mit hinbringen können. Das ist das eine. Das andere ist aber natürlich, dass wir auch versuchen, an die Schulen zu gehen. Also, dass wir mit unserer sozusagen humanitären Bildung, dass wir die sozusagen zur Schulbildung noch dazu bringen. Zum einen ist das Jugendrotkreuz mit sogenannten Schulsanitätsdiensten an ganz vielen Schulen schon vertreten, also quasi das Modell Schüler helfen Schülern. Auch da versuchen wir natürlich mit an die Schulen ranzugehen. Wie gesagt, das Jugendrotkreuz ist da auch an vielen Schulen schon ein Begriff. Und das Gute ist natürlich, dass das immer so ein bisschen so eine Ansteckung quasi hat. Also wenn man an der Schule präsent ist, zum Beispiel als Schulsanitätsdienst, dann ist natürlich das Interesse dafür auch mehr da. Und dann vielleicht gibt es dann irgendwie einen Lehrer zum Beispiel, der das mitbetreut und der mitbekommt, Mensch, die Inhalte, die da mit in die Schule bringt, die sind echt gut. Und vielleicht können wir da auch was mit in den Unterricht nehmen, was wir so gar nicht auf dem Schirm hatten. Das ist immer das Schöne, finde ich, an solchen Kampagnen, dass man sich ja auch so das rauspicken kann, was sozusagen am besten irgendwie gefällt. Und gerade jetzt bei der Kampagne, wo es wirklich darum geht, mitzumachen, wo eben nichts von oben einfach aufgezwungen wird in irgendeiner Form, kann man sich quasi die Rosinen rauspicken für die eigene Arbeit und kann die zum Beispiel auch als Lehrer im Unterricht oder als Sozialpädagoge an der Schule einfach mit einbringen. Die Methoden sind ja auch alle offen. Also wir haben ja unsere auch unsere Internetseite, wasgehtmitmenschlichkeit.de. Genau. Da sind die ganzen Methoden ja zum Beispiel auch hochgeladen. Da kann jeder drauf zugreifen, ob vom Jugendrotkreuz oder nicht. Wenn das Interesse quasi da ist und man dieses Thema mitnehmen möchte, dann kann das jeder tun.
Ah, super. Ja, ich habe mir das nämlich schon mal angeguckt. Ich habe nur noch eine kurze Frage, so zum Ende hin mal. Gibt es ganz kurz irgendwie so ein Feedback zu den Erfahrungen bisher? Ich hatte mir eine Methode mal angeguckt, die fand ich spannend. Das war das Waldferienlager. Generell, ihr habt immer so eine Methode mit des Monats. Gibt es irgendwie Feedback zum Beispiel jetzt außerhalb des Verbandes von Lehrerinnen und Lehrern, die vielleicht gesagt haben, ja, das hat mir jetzt echt noch was gebracht oder da können wir auf jeden Fall noch weiter dran arbeiten oder gibt es auch generell Feedback zum Beispiel zu den Inhalten? Wir haben jetzt zum Beispiel noch was für das Thema Mitmenschlichkeit erarbeitet. Könnt ihr das mit verwenden? Sowas in der Richtung. Gibt es da schon irgendwelche erste Erfahrungen oder schon vielleicht eine Auswertung zum Beispiel?
Also das, was wir an Feedback bekommen, das ist ja das Praktische daran, dass es quasi über die sozialen Netze läuft. Also wenn jemand etwas in seinem Ortsverband, in seinem Kreisverband macht, dann sieht man das quasi über die sozialen Netze dann relativ schnell, dass es da Feedback gibt. Ansonsten, das ist ein bisschen ein schwieriges Thema, weil die ganz viele von unseren Ehrenamtlichen ganz viele tolle Dinge machen und viele tolle Projekte auf die Beine stellen. Und bei uns heißt es immer so schön, tu Gutes und rede darüber. Weil, wie gesagt, wir sind wirklich sehr, sehr verteilt. Und eigentlich müssten wir, glaube ich, noch viel mehr auch mal offen machen, was für tolle Projekte wir quasi in den Orten, in den Kreisen machen. Also an sich, wir kriegen schon als Feedback, das ist eine gute Kampagne, das ist mal wieder sozusagen zurück zu den Wurzeln. Wie gesagt, Menschlichkeit, das ist ja das, was uns als Verband eben auch auszeichnet. Aber da muss ich sagen, da würde ich mir sogar glatt wirklich einfach noch mehr wünschen, dass die Projekte, die gestartet werden, dass die ruhig noch mehr in die Welt hinausgetragen werden. Also das Feedback ist gut, Aber okay. Ich finde sozusagen, wir können da ruhig auch noch ein bisschen selbstbewusster das nach außen tragen, weil die Projekte, die wir haben, die Ideen, die wir haben, die Methoden, die wir haben, die sind toll und ich glaube, dass wir da für das Thema Menschlichkeit wirklich ganz viel auch bewegen können.
Super, das klingt sehr, sehr gut. Dann sei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die Seite wasgehtmitmenschlichkeit.de empfohlen, alles zusammengeschrieben. Dort findet man die zahlreichen Materialien, von denen Julia Gröbel jetzt gesprochen hat. Und man findet die Kampagne auf Facebook. Was muss man da verschlagworten, um euch zu finden?
Also ganz einfach, quasi über den Hashtag Was geht mit Menschlichkeit in allen sozialen Netzwerken, egal ob Instagram oder Facebook, da findet man uns ganz gut.
Alles klar, das hört sich super an. Von daher wünschen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein Jahr 2018, welches sich dem Du widmet, ja. Und ganz viele tolle Aktionen, ganz viele tolle Bilder und Hashtags, also unter dem Hashtag Was geht mit Menschlichkeit. Julia Gröbel, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, die Kampagne vorzustellen.
Sehr gern.
Und wir freuen uns auf das nächste Interview, dann hoffentlich in Auswertung einer sehr erfolgreichen Kampagne. Vielen Dank.
Danke.
Wir nähern uns langsam dem Ende der Sendung, wollen aber noch einen letzten Musiktitel spielen, nämlich Otis Désolé Lamé. Viel Spaß. Da sind wir auch schon am Ende unserer ersten Sendung in 2018 angekommen mit spannenden Themen. Nächstes Mal, also der dritte Donnerstag im Monat, sind dann Björn und Gregor dabei. Gregor Gallner und Björn Schröter, beide von der DGB-Jugend, einmal Erfurt, einmal Thüringen.
Genau.
Mal sehen, was wir uns so präsentieren. Ja. Also es wird halt, denke ich, um Bildung im Kontext von Gewerkschaftsarbeit gehen.
Genau.
Also sind wir gespannt.
Ja. Auf jeden Fall.
Ich verabschiede mich von den Zuhörerinnen und Zuhörern.
Und ich mich auch. Und wünsche eine schöne erste Woche an alle.
Genau, machen Sie es gut. Tschüss.
Für die GEW steht die Wertschätzung deiner Arbeit an erster Stelle. 2018 sind wieder Personalratswahlen in Thüringen. Was ist eigentlich ein Personalrat? Er ist die Interessensvertretung der Beschäftigten gegenüber den Dienststellen und Arbeitgebern. Er überwacht und kontrolliert die Einhaltung und Umsetzung der gesetzlichen Regelungen und Tarifverträge. In Thüringen werden Personalräte in diesen Bildungsbereichen gewählt. In staatlichen Schulen, in Hochschulen und in den Kommunen. Erzieherinnen und Erzieher in den kommunalen Kitas werden durch die Personalräte der Kommunen vertreten. Warum mit der GEW in den Personalrat? Die GEW ist die größte Gewerkschaft im Bildungsbereich und hat die meisten Mitglieder. In den Personalräten ist sie stark vertreten. Für die GEW steht die Wertschätzung deiner Arbeit an erster Stelle. Du hast Interesse, mit der GEW für den Personalrat zu kandidieren? Dann sei dabei und wir bereiten dich auf diese Aufgabe vor. Die nächste Wahl findet im Frühjahr 2018 statt. Wichtige Informationen zur Arbeit der Personalräte gibt es im Internet auf www.gew-thüringen.de. Für die GEW steht die Wertschätzung deiner Arbeit an erster Stelle.